Ja, voll schön, dass ihr da seid. Heute Morgen auf dem Weg hierhin bei dem Sturm und dem Regen, da dachte ich so, boah, wer kommt heute zum Gottesdienst? Da habe ich mich erinnert, die Leute mit Auto. Und natürlich die, die Jesus lieben. Schön, dass ihr da seid. Ich will so ein bisschen da weitermachen, wo ich aufgehört habe, vor ein paar Wochen. Und in der Zwischenzeit hat Martin auch nochmal voll super Sachen gesagt, die zu dem passen. Und da bin ich dankbar für. Dem Martin, an dem wir ja, zu dessen Gedenken wir jetzt schon Dinge tun. Das war ich so stark. Ja, wir segnen ihn auch, dass es ihm gut geht und seiner Familie. Habt ihr schon mal gehört? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Schon mal gehört? Ja? Also das ist nicht der Bund, in dem wir leben. Das hat Jesus den Pharisäern gesagt. Und Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Daran hängen die Propheten und die Gebote. Und dann später in Johannes 13 hat Jesus gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch liebe. Versteht ihr den Unterschied? Es ist ein Riesenunterschied, ob ich dich an einem schlechten Tag so sehr liebe, wie ich mich gerade liebe, nämlich gar nicht so viel. Oder ob ich dich auch an einem schlechten Tag so sehr liebe, wie Jesus dich liebt, der für dich gestorben ist, der seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, der alles aufgegeben hat, um dich zu bekommen. Das ist ein riesiger Unterschied. Das ist das, worin wir leben. Und diese Liebe, diese Agape, das ist das griechische Wort, was besonders für diese Liebe benutzt wird. Das ist nicht nur, ich liebe McDonald's und ich liebe Fußball, sondern das ist eine extrem selbstlose Liebe. Das ist eine Liebe, die nicht das eigene sucht, sondern das Beste für den anderen. Und das ist auch kein Gefühl. Ja? Liebe ist nicht ein Gefühl. Gefühle folgen manchmal der Liebe und das ist auch gut so. Aber wenn die Gefühle nicht da sind, dann ist echte göttliche Liebe trotzdem dabei und wäscht die Füße und ist trotzdem dabei und gibt dem anderen das Beste. Auch wenn sie sich nicht danach fühlt. Aber Geheimtipp, manchmal macht sie es so lange, bis sie es fühlt. Manchmal auch nicht. Aber Agape-Liebe zeigt sich in Taten, nicht nur in Gefühlen. Und an dieser Liebe, sagt Jesus, wird die Welt zwei Dinge erkennen. Das erste sagt er in Johannes 13, an dieser Liebe wird die Welt erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Das wird sie nicht daran erkennen, dass wir uns sonntags morgens hier drin treffen. Das wird sie auch nicht daran erkennen, dass wir irgendwelche T-Shirts tragen, wo Jesus liebt dich draufsteht oder irgendwelche coolen Sticker am Auto haben, obwohl das alles okay ist. Ich habe diese T-Shirts. Ich habe noch keinen Sticker am Auto, aber ich habe diese T-Shirts. Sondern daran, dass wir wie wir miteinander umgehen, wie selbstlos wir miteinander sind, wie sehr wir den anderen schätzen. Daran wird die Welt da draußen, die das gar nicht gewohnt ist, wo das komplette Gegenteil der Fall ist, daran wird die erkennen, dass wir Jesus nachfolgen. Und Jesus sagt später in Johannes 17, dass an der Einheit, die aus dieser Liebe resultiert, die Welt nicht nur erkennen wird, dass wir Jesus nachfolgen, sondern sie wird erkennen, dass Jesus wirklich der ist, wer er gesagt hat, der ist. Dass er wirklich Gottes Sohn ist, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Und dass es sich wirklich lohnt, alles aufzugeben, um ihm nachzufolgen. Und alle anderen Geschichten und alles andere Wege und Ideen und Religionen und was nicht alles, Philosophien aufzugeben, um ihm nachzufolgen. Es wird die Welt erkennen an der Liebe, die wir untereinander haben. Ist doch krass, oder? Da könnte man sich ja fragen, wäre es vielleicht wichtig oder wichtiger, als wir immer so denken, dass wir einander lieben, nicht die gefühlsduselige Liebe, oh, den mag ich aber echt ganz gerne und auch nicht die Liebe, ich liebe McDonald's, ich liebe Fußball und ich liebe meinen Hauskreis, sondern selbstlose Liebe, die sich in Taten zeigt. Ganz besonders, wenn die andere Person komplett anders ist als du und ganz besonders dann, wenn du einen schlechten Tag zu haben scheinst. Zu welchem Text könnte man da jetzt super gehen? Also ich gehe heute in den ersten Korintherbrief. Wo könnte man da super hingehen? Ins 13. Kapitel, danke. Da habe ich mich immer vorgedrückt, jemals darüber zu reden. Ich fand das als cooler Teenager immer total peinlich, das Kapitel. Muss ich ehrlich zugeben. Ich habe nicht ansatzweise verstanden, wer Jesus ist. Aber man wird ja älter und reifer, das ist super. Wir lesen heute, was Paulus schreibt. Und das ist, finde ich, wirklich super, super interessant, weil Johannes ist der Jünger, der hat an Jesu Brust gelehnt und Johannes, der war einfach total verliebt in Jesus. Wenn man sich mal Paulus Leben anguckt, ne? Also Paulus Leben war nicht das Gegenteil von Johannes, ganz im Gegenteil. Beide haben große Dinge für Jesus bewirkt, beide haben für ihren Glauben gelitten. Beide haben Wunder vollbracht. Aber wenn man ein bisschen über Paulus weiß, dann weiß man, der Typ war wirklich radikal. Der Typ hat keine Kompromisse gemacht. Dem Typ war alles egal, außer Jesus zu gehorchen und auf den Preis zuzurennen, den, dass er eines Tages hören mag, gut gemacht. Und er schreibt an die Korinther, eine Gemeinde, die wahrscheinlich, was, wenn es um Selbstverwirklichung geht, der westlichen Gemeinde im kleinen Stück nachstand. Den ging es, wenn wir die Kapitel davor lesen, total viel darum, dass sie Spaß haben, dass es ihnen gut geht, wenn sie zusammen essen und dass sie ihre Position bekommen und dass sie Recht haben und dass alles nach ihrer Nase läuft. Eigentlich traurig, wenn man das liest. Aber dann kommt Paulus zu dem Höhepunkt des ganzen Briefes. Und was interessant ist, bevor ich euch einmal das komplette kurze Kapitel 13 vorlese, in Kapitel 12 und in Kapitel 14, das kommt davor und danach, weiß einer, worum es dann geht? Um Geistesgaben geht's da, richtig. Paulus sagt, also guck mal, folgendermaßen ist es mit den Geistesgaben. Ein Einschub über die Liebe und dann noch mehr Geistesgaben. Und ich denke, es ist gut für uns als Charismatiker, nicht nur 12 und 14 immer mal wieder zu lesen und total begeistert davon zu sein, dass wir noch eine neue geistliche Gabe haben und dass wir noch besser in irgendwelchen Dingen werden, sondern dass wir regelmäßig nicht nur zu Korinther 13 zurückkehren, sondern dass das das Fundament unseres Lebens wird. Und ich lese euch das mal vor. Und ich fange aber für den dramatischen Effekt nicht in 13.1 an, sondern schon in 12.31. Oho, weil, falls du das nicht wusstest, die Zahlen hat Paulus da gar nicht hingeschrieben. Das ist ein ganz anderes Thema. Oh Jesus, hilf mir. 1. Korinther 12, ab Vers 31 und dann weiter. Eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, dann bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, dann bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit er verbrannt wird, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, Prophetien, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn mal das Vollkommene kommt, dann wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, da tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Ist noch 14,1. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Ich habe das in sehr vielen Übersetzungen gelesen und tatsächlich hat es mich auch erst getroffen, als ich zufällig das in einer anderen Übersetzung gelesen habe. Nee. Ich will euch diese Verse, die das Ganze umringen, das aus 12,31 und 14,1, will ich euch mal noch aus ein paar anderen Übersetzungen vorlesen. Fangen wir mit der Passion. In 12,31, da sagt Paulus, ich werde euch einen überragenden Weg zu leben zeigen, der unvergleichlich ist. So eine wörtliche Übersetzung von Kenneth Wüst heißt, ich zeige euch einen super exzellenten Weg. Super exzellent. Und was mich wirklich getroffen hat, war Arthur S. Way übersetzt ist, ich zeige euch einen Pfad, der euch zu Höhen jenseits von allen Höhen führt. Als ich das gelesen habe, dachte ich, Da will ich hin. Ja, das klingt super. Wie komme ich da hin? Und das 14.1, das übersetzen viele Bibelübersetzungen einfach mit, die Elberfelder schreibt, strebt nach der Liebe. Andere schreiben, jagt der Liebe nach. Die Hoffnung für alle sagt, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Und seit Monaten geht mir nicht mehr aus dem Kopf die Message-Bibel, die sagt, geht einem Leben der Liebe nach, so als ob euer Leben davon abhängen würde. Denn das tut es.
Okay.
Und zum Schluss die Mühlheimer Übersetzung von unseren geistlichen Vorfahren, die schreibt, folgt unter allen Umständen der Liebe. Und dann ist eine Fußnote, die heißt, denn was sind die Geistesgaben ohne Liebe? Alles, was ich jetzt noch sagen werde, hat die Gefahr, dass ich das verhunze. Aber ich hoffe auch, dass es helfen wird, dass wir das noch mehr verstehen, was das wirklich bedeutet. Also ich stehe nicht hier, weil ich glaube, dieser Text braucht jetzt noch meine Erklärung, weil ich habe noch so viele schlaue Sachen dazu zu sagen. Aber ich glaube, dass es uns gut tut, einfach noch mal mehr zu hören, was das praktisch bedeutet. Es ist wichtiger, dass wir Liebe werden, dass wir liebevoller werden. Es ist wichtiger, als dass wir in Geistesgaben unterwegs sind. Oder irgendeine Position erlangen, irgendeinen Rang oder irgendein Ansehen in der Gemeinde. Scheinbar ist das wichtiger. Paulus sagt ganz klar, unsere Gaben, Erkenntnis, Prophetie, die werden vergehen. Ich glaube, er meint damit sowas wie, die nehmen wir nicht mit in den Himmel. Ich glaube nämlich nicht, dass wenn wir im Himmel vor Gott stehen, dass wir es nötig haben, einander unsere Zukunft zu prophezeien oder die Zukunft ins Leben zu rufen, damit es endlich himmlischer wird um uns rum. Ich glaube auch nicht, dass wir Sprachengebet unbedingt nötig haben. Aber die Liebe, die wird bleiben. Wenn ich mir den Himmel vorstelle, dann ist da sehr, 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 sehr viel Liebe. Und eine Geschichte, die das so krass veranschaulicht, die habe ich mir nicht ausgedacht, die habe ich aber schon oft gehört, ist von einem Propheten, der heißt Bob Jones. Jemand schon mal diesen Namen gehört? Ich habe so unglaublich viele abgefahrene und so mega viele lustige Geschichten über diesen Mann gehört. Und eine Geschichte, die er selbst immer wieder erzählt und die sein Leben radikal verändert hat, ist wie folgt. Er war schon Prophet, er war eingesetzt, er war angesehen, er hat krasse Worte gegeben, die 1:1 in Erfüllung gegangen sind. Er hat Dinge über Leute gewusst, die hätte er niemals wissen können ohne den Heiligen Geist. Er war ein Prophet, wie er im Buche steht. Und dann ist er plötzlich gestorben. Ich weiß gerade jetzt nicht woran, aber er ist auf jeden Fall zu jung gestorben. Plötzlich. Und er erzählt die Geschichte so, dass er in den Himmel gekommen ist und dass da ganz viele Leute waren. Er stand in einer Schlange und Jesus stand vorne und hat den Leuten immer dieselbe Frage gestellt. Das ist das, was er erlebt hat. Okay, das heißt jetzt nicht, dass das das ist, was wir erleben werden, wenn wir dann mal sterben, aber das ist das, was Gott ihm gezeigt hat. Gott hat ihm also gezeigt, wie diese ganzen Leute, die gestorben sind, die bereit waren, in den Himmel einzutreten, wie Jesus sie eine Frage gestellt hat. Nur eine Frage. Er hat sie gefragt, hast du gelernt zu lieben? Und dann sind die Leute in Jesus reingegangen und waren weg. Und am Ende war nur noch er übrig. Und dann stand er vor Jesus und Jesus hat ihn gefragt, hast du gelernt zu lieben? Und Bob Jones hat gesagt, nein, habe ich nicht. Ehrlich gesagt. Und dann hat Jesus gesagt, ja, dann schicke ich dich jetzt wieder zurück, damit du das lernst und damit du das anderen Leuten weitergibst. Und dann ist er einfach wieder aufgewacht, alle um ihn herum waren voll schockiert. Und dann hat er noch, keine Ahnung, 15, 20 Jahre gelebt und hat seinen Dienst, wie man sich ja denken kann, radikal verändert. Er war weiterhin Prophet, er hat weiterhin äußerlich dieselben Sachen gemacht, er hat Weisungen gegeben, er hat prophetische Worte gegeben. Aber innerlich war alles anders. Das ist eine krasse Geschichte, oder? Ich traue mich ja immer nicht, das zu erzählen, aber es gibt ja noch so eine Geschichte, die ist ganz ähnlich. Die steht in Matthäus 7, da sagt Jesus, dass nicht alle, die zu ihm kommen und davon erzählen, wie toll sie in ihren Geistesgaben unterwegs waren und wie toll sie von ihm erzählt haben, und wie sie in seinem Namen Dämonen ausgetrieben haben und all das, dass nicht alle von denen in ihn reingehen werden am Ende der Tage, dass nicht alle ins Himmelreich kommen werden. Und Jesus wird zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Kennt ihr die Geschichte? Liest man gerne drüber, ne? Steht ja auch viel anderes Tolles drumherum, was viel auferbauender ist als das. Was man da auf jeden Fall rauslesen kann, ist, dass man unabhängig davon, wie ähnlich man Jesus sieht, aussieht, unabhängig davon, wie nah man an seinem Herzen ist, wenn man das so nennen will, wie sehr man im Willen des Vaters lebt, unabhängig davon kann man, laut Jesus und auch laut Paulus, wirklich starke Dinge mit Gott erleben. Man kann wirklich starke Gaben geschenkt bekommen. Schon mal aufgefallen, das sind Geistesgaben. Das sind nicht Geistesverdienste. Das sind nicht Geistesorden. Das sind Geistesgaben. Die schenkt Gott, wem er will. Und man kann wegen seinen natürlichen Talenten, wegen seinem Einsatz, wegen seinem Eifer, kann man es wirklich weit bringen in den Augen von allen um einen herum. Man kann wirklich hochsteigen auf der geistlichen Karrieretreppe. Und es ist schlimm genug, dass wir alle wissen, was ich meine, wenn ich das so sage. Aber wir können dabei am Ziel vorbeischießen. Weil egal, ob das, was Bob Jones erlebt hat, das sein wird, was wir erleben oder nicht, Liebe ist Gott wirklich extrem wichtig. Tatsächlich finden wir nirgendwo in der Bibel mehr Hinweise darauf, wer Gott ist und klarer formuliert, wer er ist, als dass er Liebe selber ist und dass Liebe bleibt. Und Jesus kennen, von ihm gekannt werden und, wie ich den Text in Matthäus verstehe, dass er sich selber in uns wiedererkennt, ist das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste. Heute Morgen habe ich noch was gelesen. Ich lese hier dieses tolle, schlaue Buch, was ich meiner Schwägerin auch besorgt habe. Das ist von Thomas A. Kempis. Hat einer schon mal den Namen gehört? Thomas von Kempen. Ja, Kempen ist gar nicht so weit weg, verrückterweise. Und heute Morgen habe ich das gelesen am Frühstückstisch und ich dachte, meine Güte, es trifft mich schon wieder so heftig. Deswegen lese ich euch das mal vor. Das ist aus dem, wievielten Jahrhundert? Das ist von 1418, auf deutschem Grund geschrieben. 30 Kilometer von hier. Er schreibt, ohne innere Liebe ist alles äußere Werk nichts Nütze. Was aber aus Liebe geschieht, das ist groß. Das bringt große Frucht. Große Frucht. So gering und ungeachtet es im Auge der Menschen auch sein mag. Denn Gott sieht mehr auf das, was dich zum Tun treibt, als auf das, was du wirklich tust. Wer viel Liebe hat, der wirkt viel. Wer seine Dinge recht tut, der wirkt viel. Wer lieber der Gemeinschaft als seinem Eigenwillen dient, der tut wohl. Oft scheint Liebe zu sein, was doch eigentlich eitel Fleisch und Blut ist. Denn natürliche Zuneigung, Eigenwille, Hoffnung auf Wiedervergeltung, der Trieb zur Bequemlichkeit, diese mischen sich fast immer in unsere guten Werke. Eieiei. So aufbauend. Yes! Machen wir erstmal einen Einschub, okay? Hier in meinen Notizen steht ganz dick Einschub. Geistesgaben sind wirklich wichtig, amen. Paulus verbringt 2 ganze Kapitel und noch viel mehr darauf, dass wir in den Geistesgaben wachsen sollen, dass wir danach streben sollen. Er möchte so dringend und Jesus möchte so unbedingt, dass wir auf das zugreifen, was der Heilige Geist an Pfingsten ausgegossen hat, ja? Deswegen sind wir hier. Viele von uns sind genau deshalb hier. Viele von uns sind hier, weil sie jahrelang in irgendeiner Gemeinde waren, in irgendeinem Strom waren, wo andere Dinge gepredigt wurden, die bestimmt gut und richtig waren. Aber irgendwie das Wirken des Heiligen Geistes, dass er wirklich spürbar wird, das ist irgendwie das, was unser Haus auszeichnet. Und das ist das, weswegen Leute immer wieder von ganz weit weg kommen. Und es ist wunderbar, das ist unsere Identität und das wird sich niemals ändern. Außer es wird hoffentlich viel, viel schlimmer werden, okay? Das ist wirklich wichtig, dass ihr das versteht. Wenn schon Leute, die Jesus nicht erkennt, wo er sagt, ich habe euch nie gekannt, wenn die schon Dämonen austreiben konnten, wenn die schon Heilung bringen konnten und Tote auferwecken konnten, wie viel mehr sollten wir dann als seine Jünger, denen er ganz klar den Auftrag gegeben hat, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, wie viel mehr sollten wir das erleben, oder? Und da bin ich der Allererste, der sagt, ja wirklich, also eigentlich sollte ich das ganz dringend erleben. Das ist kein Vorwurf, das ist einfach Fakt. Wir sollen die Dinge tun, die Jesus getan hat und größere, sagt er in Johannes 14. Und Paulus sagt ganz klar, auch gerade noch gelesen, wir sollen nach Geistesgaben streben, vor allem nach Weissagung. Was glaubt ihr, warum Weissagung? In diesem Kapitel, im nächsten Kapitel, geht es um Weissagung und Zungenreden. Und er sagt ganz klar, wer in einer Sprache redet, wer Zungengebet hat, der erbaut sich selbst. Wer aber ein prophetisches Wort weitergibt, wen erbaut der? Den anderen. Paulus sagt ganz klar, selbst bei Geistesgaben ist die Reihenfolge ganz klar. Das, was andere erbaut, ist wichtiger als das, was dich selber erbaut. Ist doch krass, oder? Außer natürlich, da ist jemand, der kann Zungen auslegen. Dann darfst du gerne beten, weil dann werden die anderen erbaut. Aber dich selber erbauen kannst du gerne so viel du willst und mach es bitte auch ganz viel. Und überhaupt, ich, Paulus, mache es viel mehr als du. Von daher bete in Sprachen, das ist super. Aber das Maß von unserem geistlichen Wachstum sind nicht unsere Geistesgaben, sondern unsere Liebe zu unserem Ehepartner. Wenn der mal einen schlechten Tag hat. Ist mir aufgefallen, dass der oft einen schlechten Tag hat, wenn du auch einen schlechten Tag hast. Oder dass du ganz schnell einen schlechten Tag hast, wenn der einen schlechten Tag hat. Oder deine Liebe zu deinen Kindern, wenn die älter werden und verschiedene Phasen durchmachen, wo es zeitweise schwerer zu scheinen mag, sie zu lieben. Oder deine Liebe zu deinen Arbeitskollegen. Ist die mehr geworden in den letzten Jahren? Vor allem der eine komische, du weißt genau, wen ich meine, ne? Der eine komische. Ihr wisst, wen ich meine, oder? Der Typ da, ja, genau. Oder der Autofahrer. Also regst du dich mehr auf beim Autofahren als früher oder nicht? Also ich bin mir bei mir manchmal nicht so ganz sicher, ich weiß nicht. Ich mache ja eigentlich immer alles richtig. Witness Lee, hat einmal schon mal den Namen gehört? Witness Lee und Watchman Nee, ja, zwei Chinesen, die unglaublich viel für das Reich Gottes getan haben in China. Unglaublich viel. Ist krass, wirklich krass, was die erlebt haben. Wir haben Millionen von Menschen direkt oder indirekt zu Jesus geführt. In einem Land, was nichts besser kann, als Christen verfolgen und alles, was irgendwie mit Liebe und Selbstlosigkeit hat, runterzuhalten. Der hat gesagt, allein die Liebe ist das Merkmal eines reifen Mannes. Allein die Liebe. Also ich bin immer noch recht jung, ich wäre gern reifer Mann. Ich hätte gern mehr Muskeln, weniger Bauchfett. Ich würde gern mehr Bartwuchs noch haben, auch wenn meine Frau das nicht will. Aber ich wäre gern ein reifer Mann. Und da kommt dieser Typ daher, der im Reich Gottes so viel mehr erlebt hat, als ich mir das im Moment jemals erträumen könnte. Und der sagt, ey, allein die Liebe zeigt, wie reif du bist. Krass, oder? Meine Güte. Geduldiger werden. Fühlt sich einer angesprochen? Ja. Oder Eifersucht loswerden und uns nicht mehr so viel vergleichen. Fühlt sich da jemand angesprochen? Niemand? Danke, Daniel. Oder nicht mehr so ausrasten. Ja? Okay. Das sind alles Dinge, die sind nicht bloß optional, würde ich mal behaupten. Sondern wenn ich die Texte lese, die wir eben gelesen haben, dann würde ich sagen, es ist eigentlich der Kern davon, dass wir Jesus nachfolgen und ihm ähnlicher werden. Weil Jesus ist nie ausgerastet. Selbst das mit der Peitsche, das war kein Ausrasten, das war kontrolliert, okay? Lies Bücher von Danny Silk, dann weißt du, was das heißt. Kontrolliert, klare Grenzen zu setzen. Jesus ist nicht ausgerastet. Jesus war nicht ungeduldig. Jesus war nicht genervt von anderen. Und wenn unser Ziel wirklich ist, ihm ähnlicher zu werden, dann sollten wir uns mal diese Bereiche unseres Lebens regelmäßig angucken. Nicht als notwendiges Übel und als, ach, ich wünschte, ich wäre geduldiger, aber so bin ich halt. Und das ist jetzt auch schon seit 40 Jahren so. Sondern vielmehr, Jesus, ich will dir richtig nachfolgen und ich will dir ähnlicher werden. Und das bedeutet auch, dass ich geduldiger werden muss und möchte und kann. Bitte hilf mir dabei. Ich möchte das. Amen. Das ist ein riesiger Unterschied. Gott ist Liebe und Jüngerschaft bedeutet Liebe werden. Seid ihr noch da? Ja? Habt ihr mich noch lieb? Okay, cool. Jetzt ist hier was, da steht wichtig in meinen Notizen. Okay? Wichtig ist wie folgt, es geht nicht um Perfektion, sondern um einen Prozess. Darum, dass wir etwas werden. Es geht mir nicht darum, dass wenn du heute Morgen nicht komplett Liebe bist, so wie ich, das dann schlecht ist und dann bist du disqualifiziert und aus die Maus. Darum geht's gar nicht. Sondern es geht darum, dass wir unterwegs sind. Dass wir das richtige Ziel haben. Ja? Und wenn wir pro Jahr nur einen kleinen Schritt nach vorne machen, aber diesen Schritt, den kriegen wir mit und irgendwie kriegen die Leute um uns rum den auch mit, dann ist das so super und so wertvoll, ja? Wir alle haben noch viel vor uns, egal wie alt wir sind oder wie alt wir uns fühlen. Wir alle haben noch so viel, wo wir Jesus ähnlicher werden können und werden. Also bitte, hab jetzt keinen Druck, dass du jetzt denkst, oh nein, ich bin das ja alles gar nicht und ich bin seit 30 Jahren ungeduldig. Ist gar nicht schlimm. Hier ist die Einladung, dass du das tatsächlich loswerden kannst, auch wenn du die Hoffnung längst aufgegeben hast. Geduld ist jetzt nicht so meins und ich bin auch noch nicht mal 30. Aber es gibt so Sachen zum Beispiel, ja, die Überschrift wäre wahrscheinlich Selbstverdammnis oder dass ich nicht bereit bin, mir selbst zu vergeben. Das was, da denke ich regelmäßig, das wäre ich nie los. Das ist jetzt so. Ich bin halt so. Bis ich irgendwann sage, Moment mal. Ich bin da noch nicht bei Liebe angekommen. Liebe zu mir selbst in dem Fall. Aber, Jesus, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Du hast mich längst nicht aufgegeben. Wir schaffen das. Darum geht es, okay? Und das Zweite, was extrem wichtig ist, steht hier, ist wichtig, dann muss es stimmen. Es geht nicht um ein Gesetz im Sinne von Leistungsdruck, dass wir das jetzt aus uns rausquetschen müssen, okay? Ich habe nicht ansatzweise genug Liebe in mir drin, um das rauszuquetschen. Das, egal wie viel ich quetsche und mich anstrenge, am Ende kommt es woanders raus. Hätte ich jetzt was gesagt? Habe ich nicht gesagt. Aber was anderes kommt auf jeden Fall raus. Hi. Es geht nicht darum, dass Jesus uns zu was zwingen will, damit es endlich so läuft, wie Jesus sich das wünscht. Sondern ganz im Gegenteil, wie bei allen Gesetzen, die wir in der Bibel finden, bei allen Geboten, geht es einzig und allein darum, dass Jesus so viel besser weiß als wir, was gut für uns ist. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass es uns so richtig, richtig gut geht. Und dass wir so richtig, richtig frei sind von all dem Schrott und all den Lasten, die der Feind und die Welt und all die auf uns legen. Er möchte, dass wir davon frei sind. Und deswegen gibt er uns diesen Auftrag, Liebe selbst zu werden. Nicht, damit er uns dabei zusehen kann, wie wir uns zerquetschen und pressen und dann passieren komische Dinge. Darum geht es ihm gar nicht. Wirklich gar nicht. Wenn wir Bibel lesen, wenn wir beten, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir Lobpreis machen, wenn wir all diese Dinge machen, die man geistliche Disziplinen nennen kann, dann ist das super. Aber dabei produzieren wir nichts. Das sage ich jetzt gerade vor allem mir selber. Wenn du Bibel liest, egal wie oft oder wie toll, wie kann man toll Bibel lesen, keine Ahnung, dann produzierst du dabei nichts in dir selber. Du bringst nichts aus dir selber hervor, sondern du machst einfach nur Raum. Du bringst dich in einen Ort, wo der Heilige Geist durch dich durchwirken kann und in dir wirken kann. Wir erlauben dem Heiligen Geist zu wirken. Eigentlich ist es so, je mehr wir im geistlichen Bereich machen, desto mehr treten wir eigentlich zur Seite und lassen zu, dass der Heilige Geist machen kann. Das ist jetzt theologisch nicht 100% ausgereift, aber für heute soll das genügen. Und mehr verstehe ich sowieso nicht. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, okay, ich bin ungeduldig. Deswegen ist jetzt hier mein 70-Punkte-Plan, wie ich innerhalb von 42 Tagen geduldiger werde. Außer der Heilige Geist sagt dir, du sollst das machen. Wenn das dein Charaktertyp ist, tut's mir leid. Nein, dann hat Gott dich wunderbar geschaffen. Oh Mann. Sondern es geht darum, dass die Liebe all das, was sie nicht ist, vertreibt. Wenn dein Ziel ist, ich muss geduldiger werden, ich muss geduldiger werden, ich muss geduldiger werden, dann kann es sehr schnell dazu führen, dass wir uns verkrampfen und dass wir vielleicht für ein paar Stunden oder Jahre geduldiger werden. Aber ich glaube, irgendwo anders wird dir dann das Ding um die Ohren fliegen. Ich glaube, die Energie, die du aufwendest, um dich krampfhaft geduldig zu kriegen, wird dir irgendwo anders fehlen, wo du sonst krampfhaft versucht hast, deinen Charakter unter Kontrolle zu haben. Und das ist nicht das, was Jesus will. Sondern wenn die Liebe Gottes reinkommt, und ich glaube, bei uns allen ist sie schon längst drin, wenn sie ausgegossen ist ins Herz, wenn sie sich dann ausbreitet und mehr Platz gewinnt, dann merken wir irgendwann, wie die Ungeduld verschwindet, wie sie weniger wird. Dann merken wir irgendwann, wie gleichzeitig diese andere große Baustelle mit der Selbstverdammnis, wie das immer besser wird und sich immer mehr auflöst. Nicht, weil wir uns ganz konzentriert darauf anstrengen, diese beiden Sachen besser zu machen, sondern weil einfach da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und da, wo die Liebe ist, da ist keine Ungeduld, da ist einfach kein Platz, das geht nicht. Das ist so, wie wenn du Dunkelheit und Licht hast, die können nicht koexistieren. Ist mir wichtig, mir persönlich ist es wichtig, dass wir nicht in was reinfallen, wo wir versuchen, uns anzustrengen. Aber trotzdem sollte uns bewusst sein, Liebe ist das Wichtigste. Liebe bleibt. Ich lese euch mal noch ein Zitat vor von einer, nochmal von einem deutschen Autor. Stellt euch vor, es gibt so viele gute deutsche Autoren. Das ist eine Frau, die hieß Basilea Schlink. Schon mal gehört? Ja, Mutter Basilea schreibt, diese Liebe, derer wir so sehr bedürfen, ist nicht ein unerreichbar hohes Ziel. Sie ist bereit für uns, denn Jesus hat uns zuerst geliebt. Er hat sie in unser Herz hineingelegt. Sie kommt von ihm. Sie ist Ausstrahlung seiner Liebe und seines innersten Wesens. Es ist eine Liebe so stark, so rein, so innig, dass sie wirklich alles vermag. Größeres wirken kann als Gaben und Kräfte von Menschen. Denn die größte Kraft im Himmel und auf Erden ist die Macht der Liebe. Sie ist die Vollmacht, die aus Jesu Herz kommt. Ich weiß nicht, ob du mal in der Kinderstunde warst oder auf irgendeinem Seminar oder so, aber ich habe schon oft erlebt, dass eine Übung gemacht wird, wo es heißt, wir lesen jetzt 1. Korinther 13 und Gottes Liebe. Deswegen setzen wir überall, wo Liebe steht, Gott ein oder Jesus. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Kann man machen, ist super, ist total super. Es heilt dein Gottesbild enorm. Aber wie wäre es denn, wenn wir da unseren Namen einsetzen könnten? Wenn wir sagen könnten, Manuel ist geduldig, Manuel ist langmütig, Manuel bläht sich nicht auf, Manuel neidet nicht. Nicht als Mantra oder als Proklamation, irgendwann schaffe ich das. Und auch nicht, weil mir das Ziel klar vor Augen macht und ich dann weiß, worauf ich meine Energie konzentrieren kann, sondern weil dieser Gott in mir lebt, der so ist. Dieser Gott, der lebt in dir. Wir alle kennen diesen Vers in Galater 2,20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Die Übersetzung aus dem Mülheimer Testament hat mir persönlich da nochmal richtig geholfen. Die übersetzen das, nun lebt nicht länger mein Ich, sondern in mir lebt nur noch Christus. Und was wäre denn, oder nein, nicht was wäre denn, also ich habe angefangen Folgendes zu machen. Ich habe angefangen zu sagen, nun lebt nicht länger mein Ich, sondern in mir lebt nur noch Liebe selbst. Nicht länger lebt mein Ich, sondern in mir lebt nur noch der liebevolle Sohn Gottes. Nun lebt nicht länger ich, sondern in mir lebt nur noch das demütige Lamm Gottes. Das gibt dem ganzen Vers so viel mehr Konkretes und es gibt uns so viel, also mir persönlich gibt das viel, viel, viel mehr Hoffnung und viel, viel größere Visionen davon, wo ich hinkommen kann. Weil das Christus in mir lebt, das weiß ich irgendwie seit ich 6 bin, ist ja auch super. Aber was das für Auswirkungen haben kann und haben soll, das ist, glaube ich, immer noch so viel größer und so viel über unseren Köpfen, als wir, also das ist der Wahnsinn. Und von daher will ich dich ermutigen, wenn du mit irgendwas zu kämpfen hast von dieser Liste, was Liebe alles ist, dann setz erstmal Gott da ein und mach dir klar, boah, Gott ist einfach nicht ungeduldig mit mir. Gott ist nicht ungeduldig mit meiner Arbeitssituation. Gott ist nicht ungeduldig mit meiner Ungeduld. Und dieser Gott, der nicht ungeduldig ist, der lebt in mir. Und eigentlich lebe ich ja auch gar nicht mehr, sondern nur dieser geduldige Gott lebt in mir. Probier das mal aus. Ich glaube, das wird wirklich was verändern. Habt ihr noch ganz kurz Zeit? Sicher? Nicht nur aus falscher Liebe zu mir? Okay. In Philipper 2, da heißt es, da sagt Paulus, tut nichts aus eitler Ruhmsucht, sondern in Demut. Achte einer den anderen höher als sich selber. Es gibt dieses Buch von Andrew Murray, das heißt Demut oder Humility. Das ist eins der besten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Es ist nicht dick, ich habe es so oft gelesen und es ist unglaublich. Demut ist scheinbar ziemlich wichtig, wenn man so werden will wie Jesus. Wer hätte das gedacht? Also Manuel mit Teenager hätte das niemals gedacht, dass man demütig sein sollte. Aber Demut ist die einzige Charakterbeschreibung, die Jesus sich selber gegeben hat. Wir haben da auch drüber geredet. Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Das ist das Einzige, was Jesus jemals als Adjektiv für sich selber benutzt hat. Sanftmütig und demütig. Da könnte man ja meinen, dass es wichtig wäre, dass wir sanftmütig und demütig werden, wenn wir ihm nachfolgen, oder? Könnt ihr mich sehr gerne sehr oft dran erinnern. So. Liebe bläht sich nicht auf. Könnte es sein, dass wir vielleicht hier unten in diesem Kreis oder mindestens aber gegenüber anderen Gemeinden manchmal ein bisschen aufgebläht davon sind, dass wir ja so tolle Geistesgaben haben und die nicht? Könnte das sein? Also ich bekenne mich absolut schuldig, dass ich regelmäßig mich dabei erwische, wie ich auf andere Denominationen, auf andere Gemeinden herabschaue. Gar nicht bewusst im Sinne von, ihr seid so schlecht, sondern mehr im Sinne von, ach, hättet ihr doch bloß die Geistesgaben. Auch wenn sie in eurer Gemeinde doch bloß prophezeien würden, dann würde der Durchbruch kommen. Ach, das wäre so schön für euch. Aber ihr habt das nicht. Kennt ihr solche Gedanken? Und ich glaube, dass man das haben kann, wenn man ein väterliches, mütterliches Herz hat und das ist rein. Aber bei mir ist das nicht rein. Bei mir ist das ganz klar. Warum kriegt ihr es nicht hin? Es steht in der Bibel. Die CGDU bietet Seminare dafür an. Also wirklich, ihr könntet doch zu uns kommen und das lernen. Tut mir leid, dass ich hier so offen bin, aber ne, so denke ich manchmal. Und das Gleiche kann auch passieren mit Leuten, die hier in diesem Raum sitzen. Leute, die sich aus welchen Gründen auch immer einfach gegen Sachen sperren. Und dann habe ich keine Liebe und denke, ach, ich liebe dich so wie du bist und Gott geht seinen Weg mit dir, sondern da denke ich, boah, wenn du doch nur, ich kenne genau die Lösung für dein Problem, wenn du doch nur das und das machen würdest. Solche Gedanken habt ihr hoffentlich nie, das freut mich, aber ich habe solche Gedanken. Und wenn es wirklich darum geht, dass wir die Liebe als Höchstes schätzen, ja, wenn es wirklich darum geht, dass wir vor allen Dingen Demut lernen, könnte es sein, dass unser liebevoller Vater im Himmel, ist nun eine Vermutung, könnte es sein, dass er bewusst dafür sorgt, dass gewisse Dinge, die dich aufblähen würden, nicht oder noch nicht in dein Leben kommen? Könnte das sein? Ein Mann, den Becky und ich in Mexiko kennengelernt haben, hat immer sehr krampfhaft gesagt, jetzt hört nicht das, was ich nicht sage. Was ich nicht sage, ist, dass der Himmel verschlossen ist über dir wegen der Hartherzigkeit von dir. Sage ich nicht, okay? Aber was ich sage ist, wenn in Gottes Augen das Wichtigste ist, dass ich Liebe werde, dann soll er gerne mir alles geben und alles nehmen und alles noch nicht geben, wie er es für am besten hält, damit ich nicht unnötig aufgebläht werde in der Zwischenzeit und viel zu früh irgendwo hinkomme, wo mein Charakter noch gar nicht standhalten kann. Weil wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt hier mit 28 Jahren, wenn jeder geheilt würde, der meinen Schatten berührt, Digga, ne? Ich würde so abheben in meinem Kopf, ich würde sofort eine Sekte gründen. Ich würde sagen, kommt alle zu mir, bei mir lernt ihr das, kommt zu mir. Also, ne, Entschuldigung, aber ist doch so. Mein Charakter würde das nicht aushalten. Wenn ich in der Bahn sitzen würde und ich wüsste alles über jeden, ich wüsste deine Sünde und dein verstecktes Potenzial und ich wüsste, wie viele Ehemänner du schon hattest und das alles, boah ey, ich würde so krass in Stolz abdriften. Das wäre so ungesund. Soll ich mich nach Heilung ausstrecken, dass die Gabe in meinem Leben zuwächst? Ja! Soll ich nach Prophetie eifern? Ja, aber im Kontext der Liebe. Nicht damit ich auferbaut werde, wenn ich Adri alles über ihr Leben erzähle, sondern damit Adri auferbaut wird, wenn ich ihr auch nur ein total unausgereiftes kleines Wort gebe, was sie einfach total berührt. Vielleicht gar nicht wegen dem Inhalt, sondern weil sie mein Herz dabei spürt. Weil Gottes Liebe zu ihr transportiert wird. Deswegen will ich dich so ermutigen, wenn es Dinge in deinem Leben gibt, wo du dir seit Jahren Durchbruch wünschst, bete da weiter für, keine Frage. Aber nutze jeden Moment, jeden Tag, jede Situation, wo du das noch nicht hast, wo du den Durchbruch noch nicht siehst, nutze den, um dir bewusst zu machen, das ist nicht das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste ist nicht, dass XY gesund wird oder dass XY durch mich gesund wird, sondern das Wichtigste ist, dass ich Jesus ähnlicher werde und das bedeutet Liebe selbst werden. Danke, dass ihr mir zuhört, während ich mir selber predige. Weil Jesu Motivation, das hat Martin in den letzten Wochen oft erzählt und das Leben, Jesu Motivation war immer Mitgefühl, war immer Liebe. Jesus hat sich nicht aufgedrängt, Jesus hat nicht gesagt, guck mal hier, ich habe diese Gabe der Heilung. Christine, du bist doch bestimmt irgendwo krank, oder? Darf ich dir zeigen, was ich kann? Das hat Jesus nicht gemacht, sondern Jesus war bewegt, er hatte Mitgefühl, er dachte, ich will, dass diese Person Gottes Liebe erfährt und deswegen hat er seine Geistesgaben eingesetzt. Deswegen. Geistesgaben sind ein Mittel zum Zweck, damit die Leute Gottes Liebe erfahren. So, jetzt habe ich sehr oft dasselbe gesagt. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber ich bin ja auch noch ein Kind und denke und rede wie ein Kind und irgendwann bin ich ein reifer Mann und dann tue ich das Kindische beiseite. Ich möchte jetzt gerne zwei Sachen machen. Das Erste, was ich machen will, ist, ich lese einen Teil von 1. Korinther 13 nochmal aus einer anderen Übersetzung, aus einer super wörtlichen Übersetzung. Und ich will dich einladen, dass du dabei die Augen zumachst, dass du dich entspannst, dass du schön rastlos wirst, dass du spürst, wie dein Körper rastlos ist. Und dann will ich das einfach nochmal über dir auslesen. Einfach, weil ich glaube, dass Kraft im Wort Gottes ist. Und dass Kraft darin ist, wenn unser Körper und unsere Seele und unser Geist Dinge öfter hören. Und was wir danach machen, das entscheide ich dann. Also Kenneth Wüst übersetzt wie folgt. Er sagt, Liebe erträgt sanftmütig und geduldig schlechte Behandlung durch andere. Liebe ist gütig, sanft, freundlich. Sie durchdringt und erfüllt das ganze Wesen. Sie mildert alles, was vorher hart und streng war. Liebe prahlt nicht und sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht großtuerisch. Liebe hat kein aufgeblasenes Ego. Sie verhält sich nicht ungebührlich. Liebe sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht reizen, provozieren oder zum Zorn erregen. Liebe ist nie genervt und sie rechnet das Böse nicht zu, das sie erleidet. Und wenn du heute Morgen hier bist und dir denkst, diese Liebe, die Gott für mich hat, möchte ich mehr und mehr erfahren und ich möchte immer voller damit sein, dann mach jetzt einfach irgendwas. Du kannst deine Hände ausstrecken, du kannst aufstehen, du kannst dich hinknien, was auch immer du willst, aber zeig mit deinem Körper, dass du davon mehr möchtest in deinem Leben. Und wenn du noch nie dich aktiv dafür entschieden hast, Jesus nachzufolgen, oder wenn du merkst, meine Entscheidung, Jesus nachzufolgen, war auf komplett den falschen Voraussetzungen basiert, dann mach das Gleiche. Dann zeig einfach mit deinem Körper, dass du da drin wachsen möchtest. Und jetzt möchte ich uns gern segnen, die wir stehen und die wir sitzen, die wir knien, damit, dass die Liebe, die wir von Gott erfahren, die wir in einem neuen Maße spüren und in einem tieferen Maße die Gewissheit haben, dass unser Vater im Himmel freundlich ist und geduldig ist. Jetzt segne ich uns damit, dass wir deshalb 100% befähigt sind, dasselbe auch für die Leute um uns rum zu sein, okay? Heiliger Geist, ich danke dir, dass deine Kraft hier ist. Deine Kraft ist hier, Heiliger Geist. Und Jesus, dein Reich, die Königsherrschaft des Friedefürsts und des liebenden Königs, die ist hier, die ist in Reichweite. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt neu unsere Augen öffnest, damit wir erkennen, was wirklich deine Priorität ist. Bitte öffne unsere Augen neu, damit wir erkennen, was in Jesus alles verfügbar ist für uns. Und welch riesiger Schatz es eigentlich wirklich ist, dass Jesus Christus in uns lebt, der liebevolle, dienende König und das sanftmütige Lamm Gottes. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, echt die Schritte zu gehen, die wir ganz persönlich tun sollen, nicht aus Gesetz heraus, sondern aus liebevollem Gehorsam dir gegenüber und aus Vertrauen deiner Führung nach. Und ich bitte dich, dass du auch jetzt echt alle Bereiche von Unvergebenheit, die wir in unserem Leben haben, alle Bereiche, wo wir Leuten aktiv Liebe vorenthalten, aus welchen Gründen auch immer, ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du die offenlegst, dass du uns die zeigst und dass du uns hilfst, diesen Menschen zu vergeben, loszulassen und uns dafür zu entscheiden, die Liebe wieder neu fließen zu lassen. Nicht aus uns heraus, sondern aus dir heraus, Jesus, der du in uns lebst. Und auch wenn die Kinder jetzt vielleicht laut sind, lade ich dich echt dazu ein. Bleib noch 1-2 Minuten an diesem Ort. Hör auf das, was der Heilige Geist sagt und lass zu, dass er an dir arbeitet.